Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Langeweile. Kulturgeschichte des Wartesaals. Das ist das Feature heute von Ulrich Land.
Weshalb kriege ich bloß den Blick nicht von dieser Uhr los? Pures Funktionieren. 60 schmucklose Striche im schlichten Rund. Zeiger an Gradlinigkeit nicht zu übertreffen. Zeiger, die weitergehen, weiter und vorwärts und auch nicht wissen, warum sie immer im Kreis laufen, statt geradeaus, vorwärts, raus in den Kosmos.
Zum Reisen gehört das Warten auf jeden Fall dazu.
Daniel Gaschig vom Fahrgastverband ProBahn im Südwesten der Republik.
Dennoch, wenn wir auf die Beschwerden gucken, die an uns herangetragen werden als Fahrgastverband, dann ist das Warten in der Regel als Ärgernis Thema und diese Ansprüche steigen. Wie geht das jetzt? Also kommt überhaupt noch ein Zug? Warte ich auf Godot?
Das hohe Gut der digitalen Echtzeitgesellschaft, die Planungssicherheit, ist über den Haufen geschmissen. Von der jämmerlich langsam vorwärts schleichenden Bahnhofsuhr. Dieser Krücke jener längst vergangenen Zeiten, als das Warten noch geholfen hat. Als die Bahnhofsuhr das Signum des Fortschreitens der neuen Zeit war. Und ihr Taktgeber.
Die Revolution der Zeitdimension.
Erstmals wurde durch den Eisenbahnverkehr die Zeit eine einheitliche, über die Landesgrenzen hinweg festgelegte und abgestimmte Größe. Die Bahnhofsuhr tickte den neuen Zeitgeist der Pünktlichkeit in die Köpfe der Zeitgenossen und erzog sie zu einer ordentlichen, widerstandslosen Wartedisziplin.
Stillgelegte Zeit in festgelegtem Maß.
Bin hängen geblieben. Anschlusszug auf und davon, also gut, dann eben eine Warteschleife im Wartesaal, eine Stunde. Plötzlich Zeit, einfach Zeit, eine Stunde, von der ich nichts will, von der ich nichts weiß, nichts wusste. Wohin damit? Zeit, die sich dehnt, sich zieht. Was tun? Nichts tun. Treiben lassen wie ein Kieselstein, einfach die Stunde lassen, wie sie ist, ungefüllt. Gibt keinen Raum, in dem man derart langsam älter wird wie im Wartesaal.
Donaukurier von dort. Zur Weiterfahrt nach dem Westbahnhof meldet den Ankunft zur Zeit eine Verspätung von etwa 50 Minuten voraus.
Vor 120 Jahren baute man dem Warten noch Schlösser. Mitten in der gigantischen Bahnsteighalle des Kölner Hauptbahnhofs etwa. Die mittleren Gleise stoppten vor einem orientalisch anmutenden Palast. Bunt gekachelt, mit Stuckschmuck, Türmchen und Erkern ausstaffiert. Bekrönt von zahllosen Kuppeln, eröffnet von opulenten Portalen, verziert mit glasierten Terrakotten und farbigen Glasrosetten. Oben unter der Dachzone die Wappen all jener Städte, die man Anfang der 1890er Jahre von Köln aus erreichen konnte.
Ein Taj Mahal des Wartens in der Tag für Tag, Zug um Zug, rußiger werdenden Bahnsteighalle.
Und unter den großen Oberlichtern aus Kathedralglas mit mattierten Verzierungen, unter den Agraffen und Fruchtgehängen in Stuck, ein nicht weniger erlesenes Salonmobiliar. Wilhelminisch abgestuft in 4 Klassen, von Holzbänken bis zu Sitzgruppen mit Lederpolstern.
Sitzen und warten, Gedanken kreuzen auf, zersplittern, zerstäuben, denken nach. Denken worüber nach? Woran? Keine Ahnung, jetzt an das, gleich an das. Ich kriege keinen Gedanken zu fassen. Die Augen unscharf gestellt, stumpfe Blicke stieren ins Nichts. In der Leere der Zeit fängt die Seele an zu quasseln. Die Hälfte seines Lebens wartet der Mensch Nein, überhaupt nicht. Im Wartesaal wird durchaus nicht nur gewartet. Was weiß ich, wer hier alles Wolkenkuckucksheime errichtet, ausmalt, einreißt. Was für Ideen hier rumspinnen, was für Utopien, Lebensentwürfe Gestalt gewinnen. Welcher große Wurf verworfen wird.
Man hängt seinen Gedanken nach oder man liest. Mehr mache ich eigentlich nicht.
Die Wartenden verzehren matschiges Fastfood aus Plastikschalen und schlürfen Cola aus nachlässig gedeckelten Pappbechern mit martialisch hervorstechenden Strohhalmen. Sie studieren mindestens zum dritten Mal die 4 Zeilen, die die automatische Fahrplanauskunft ausgeworfen hat.
Ich bin einer von Ihnen, sitze genauso dumm rum, die Füße über Kreuz auf meinem Koffer. Die Hände im Schoß, Däumchen drehen sich um sich selbst, starre durch Luftlöcher, baue Luftschlösser, warte eben. Der Dinge harren, die da kommen oder ausbleiben werden, die hohe Kunst des Gedankenverlierens pflegen. Eigentlich ein Genuss, die Auszeit, die man aber irgendwie nicht genießen kann, wenn man die ganze Zeit auf ihr Ende hofft, auf ihr Baldiges. Genau das ist das, was alle Wartesaalinsassen verbindet. Auf Godot warten bedeutet die Hoffnung hegen, dass er kommt. Und zwar in absehbarer Zeit.
Ja, wir haben es ja immer kräftig gesungen im Wartesaal dritter Klasse. Da trafen wir uns zum allerletzten Mal.
Zwischen 1850 und 1934 treten 5,8 Millionen Menschen von Hamburg aus den Weg in die neue Welt an. Großenteils Osteuropäer.
1892 brach die Cholera aus. Der Hamburger Senat schrieb das den vornehmlich russischen Auswandererwilligen zu.
Volker Reimers, Geschäftsführer des Auswanderermuseums Ballinstadt Hamburg.
Der Hamburger Senat wollte, Zitat, das Gesocks nicht mehr in der Stadt haben. Und er hat also quasi die Auswanderung Osteuropäer über Hamburg verboten.
Die einzige Möglichkeit für die Hamburger Reedereien, trotzdem von diesen Fluchtbewegungen zu profitieren, bestand darin, eine Art Wartequartier bereitzustellen. Und so ließ Albert Ballin, der damalige Generaldirektor der Hapag-Reederei, in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts die sogenannten Auswandererhallen errichten.
Hier hatte man eben einen Hort, wo man dann auch sicher untergebracht war.
Im Gegensatz zu deutschen Auswanderern, die in der Stadt selbst Quartier beziehen durften, bis ihr Schiff ablegte, musste für die osteuropäischen Passagiere eine Zwischenstation her. Eine abgeschirmte Welt im Wartezustand.
Weil es natürlich viele Schlepper gab und Leute wurden beraubt. Die alleinreisenden Damen hatten es besonders schwer, nicht dass sie dann in die Bordelle verschleppt wurden beispielsweise.
Bis zu 5000 Auswanderwillige konnten in den Hamburger Auswandererhallen untergebracht werden, um dann im Schnitt 3 bis 5 Tage zu warten, bevor die Schiffsreise losging. Manchmal auch deutlich länger, wenn das Schiff aus seefahrtstechnischen Gründen nicht pünktlich ablegen konnte. Und wer in den Auswandererhallen krank ankam oder krank wurde, musste so lange warten, bis er wieder gesund war.
Die Anlage auf der Hamburger Elbeinsel Veddel bestand aus 30 Gebäuden auf einem 16 Hektar großen Gelände mit weitläufigem Wegenetz.
Umzäunt und abgeschirmt. Eine Stadt in der Stadt.
Speisesäle, Küchen und Werkstätten, Kinderspielplätze, Wohn-Schlafgebäude mit extra ausgewiesenen Wartebereichen, eine evangelische, eine katholische Kirche, eine Synagoge, Einkaufsläden, Friseure, Ärzte, Lazarett und Quarantänestation.
Vorgeschaltet der unreine Bereich, wo das Warten mit deutscher Gründlichkeit strukturiert und perfekt durchorganisiert war.
Großes Empfangsgebäude, musste man sich in eine Schlange stellen und warten auf die Registrierung. Nach der Registrierung, da wurden die Bekleidungsstücke gewaschen, man musste sich desinfizieren lassen und selbst baden. Man stand also an und wartete also permanent auf diese einzelnen Abläufe. Und dann durfte man in den reinen Bereich.
Wo einen so dann der Warteluxus erwartete.
Hier hatte jeder sein eigenes Bett mit sauberer Bettwäsche. Und es gab so was Besonderes wie Wasserklosets.
Und, historisch verbrieft, ausgezeichnetes Essen. Für die vielen jüdischen Auswanderer auch koschere Speisen. Wobei, auch die gute Ernährung hatte einen profan-pekuniären Hintergrund. Denn nur gesunde Einwanderer ließ man in den USA einreisen. Und die Reedereien mussten für die Rückreisekosten aufkommen, wenn Immigranten auf der anderen Seite des Teichs abgewiesen wurden. Etwa wegen mangelnder körperlicher Konstitution. Also ließ man ihnen während des Wartens Gutes angedeihen. Die preiswertere Lösung.
Eine Zwischendecksüberfahrt, also die niedrigste Kategorie, kostete ungefähr 150 Mark. Umgerechnet etwa 700 Euro.
Für einen Arbeiter oder Bauernknecht ein Vermögen. Da fielen selbst die 3 Mark, die er in den Hamburger Auswandererhallen fürs Essen zu berappen hatte, gehörig ins Gewicht. Das Warten kostete seinen Preis.
Man durfte also nicht während der Tageszeit auf seinem Bett bleiben. Es gab in den Häusern bestimmte Wartebereiche. Da gab es auch einen Wärter, dass die Leute sich ruhig verhielten und dann auf den Bänken dort saßen und den Tag abwarteten. Man durfte die Anlagen allerdings nicht verlassen, wenn man nicht Deutscher war.
Irgendwann aber hatte das Warten tatsächlich ein Ende.
Wenn es dann zum Schiff ging, spielte die Kapelle zum Abschied. Und die Menschen wurden in großem Pulk zum Hafen gebracht, wo dann die großen Schiffe abfuhren.
Um die Menschen erneut das Warten zu lehren. 7 Tage bis in die neue Welt. Wo dann die Warteschlange bei der Einreiseregistrierung auf sie wartete.
Leuchtend orange das Haar. Könnte auch als Leuchtboje gehen, die Frau. Ich muss grinsen. Sie steuert quer durch den Wartesaal, geradewegs den Studenten oder was an. Verdammt nochmal, wieso den? Wieso steuert die ausgerechnet den an? Geht die geradewegs zu dem aalglatten Schönling rüber? Fragt, ob von den Erdnüssen, ob er davon ein paar erübrigen könne? Aber ehe er noch antworten kann, ist ihr die Ratte von der Schulter gesprungen, fett gelandet auf seinem Schoß. Der Schnösel, wie angenagelt, sieht mit starrem Blick, wie die Ratte in rasendem Tempo seine Erdnüsse eine um die andere wegnagt.
Die Auswanderung im großen Stil wurde ab 1934 durch die Nazis ausgehebelt. Die Auswandererhallen dienten als Arbeitslager unter der Obhut des KZ Neuengamme. Nach 1945 dann als Unterkünfte für Flüchtlinge aus den Ostgebieten, die hier zum Teil bis Anfang der 60er Jahre ausharrten und auf eine Wohnung warteten.
Auch heute warten viele Menschen auf Ausreise. Kommen sie weiter? Dürfen sie einreisen? Die letzte Hoffnung.
Hamburg-Ballinstadt, Geschichte. Idomeni, Calais, Lageso, Gegenwart.
Sie warten, weiterreisen zu dürfen. Bleiben zu dürfen, zurück zu müssen. Europa 2015-2016. Ein großer Wartesaal.
Da breitet tatsächlich einer eine Landkarte aus, in aller Ruhe, in aller Umständlichkeit. Tschetschenskaja Respublika lese ich auf dem Cover, wenn die paar kyrillischen Buchstaben, die ich entziffern kann, mich nicht täuschen. Typ dunkler Teint, schwarzer Dreitagebart. Tschetschene? Schwelgt der in Erinnerungen an sein Land? Worauf wartet der? Tschetschenen, gehören die nicht zu denen, die ja absolut keine Chance auf Asyl haben? Das müssen die doch wissen. Was erwartet einer, den sie hier nicht lassen werden? Wie geht es einem, der wartet, aber nichts zu erwarten hat? Asylbewerberunterkünfte dürften im Moment die mit Abstand größten Wartesäle der Republik sein. Dagegen dieser hier, eine Kammer glückselig belanglosen Wartens, auf nichts als einen Anschlusszug. Der Drei-Tage-Bart-Typ wartet und ich warte im selben Raum. Aber sein Warten, mein Warten, dazwischen liegt eine Welt.
Gegen die Hamburger Auswandererhallen, die zumindest 30 Jahre ihre ursprüngliche Wartefunktion ausübten, brachte es der schlösschenartige Wartepavillon im Kölner Hauptbahnhof nur auf knapp die halbe Zeit. Bereits 1909 wurde er wieder eingerissen, zugunsten durchgehender Gleise. Die Beschleunigung des Verkehrs machte dem Warten den Platz streitig. Und so war der Abbruch dieses Warteschlösschens der Auftakt einer Entwicklung, in der das Warten mehr und mehr an den Rand des Bahnhofgeschehens gedrängt wurde.
Beispiel: der preußische Wartesaal im Hauptbahnhof Leipzig.
Mit Stuckverzierungen an Wänden und Säulen, unter historischer Schmuckdecke mit wilhelminisch anmutenden Ornamenten. In den Aufbruchsjahren nach 1989 wurde das erlesene Warteambiente stilgerecht und kostenintensiv renoviert.
Er ist alt und insofern finde ich ihn eigentlich schon schön. Er ist mir lieber als dieses ganz ultramoderne vielleicht oder so. Es ist einfach was anderes.
Im November 2007 wurde der Wartesaal geschlossen. Die Bahnhofsbuchhandlung zog ein, während umgekehrt die Bahn in den alten Räumlichkeiten der Buchhandlung einen Wartebereich eingerichtet hat, der sie mit deutlich kleinerer Grundfläche um einiges billiger zu stehen kommt. In den 1970er Jahren ist der Prototyp des deutschen Bahnhofswartesaals eine tadellos trostlose Kiste. Vier radikal kahle Wände.
Der, muffige, deutlich überheizte, stickige Warteraum und nicht unbedingt ein Ausweis der Liebe zum Fahrgast.
Also ich weiß nicht, ich habe da keinen Kopf dran gemacht. Es geht mir eigentlich ziemlich am Arsch vorbei, weil ich will eigentlich nur nach Hause.
Beispiel: Warteraum im Hauptbahnhof Wuppertal.
Ein Aquarium zwischen Bahnsteig 2 und 3. An die Wand gedübelt ein paar Maschendrahtsitze, wo zu fürchten steht, dass sich binnen kürzester Frist ein Gittermuster in den Allerwertesten eingedrückt hat, das man auf absehbare Zeit nicht wieder los wird. An den Wänden zwei Rahmen für Poster, so leer, wie sie nur leer sein können, muss sich die Fantasie ihre Bilder selber malen, Fotos schießen, Plakate schreiben, Zettelkästen aufhängen.
Wartesaal ist ein Wartesaal, ist zum Warten da und nicht zum Angucken oder was. Also.
Schwarz gewandet mit weißem Stehkragen, kramt in seiner Jacketttasche, nach seinem Gebetsbrevier, denke ich. Weit gefehlt. Er fördert ein kleines, flaches Etwas hervor. Aber statt damit seinen Vorgesetzten Kardinal anzurufen und in Glaubenssachen zu konsultieren, macht er sich mit emsigem Daumen daran, Snakes übers kunterbunte Display zu manövrieren und Kanonaden gegen irgendeine flimmernde Teufelsbrut aus LCD-Kristallen abzufeuern. Völlig versunken, der Mann Gottes. Kontemplativ vertiefter könnte er mit Rosenkranz auf der Rasenbank hinterm Chorgemäuer nicht sein. Wartet auch er auf Godot? Auch sein Leben ein Wartesaal? Der Zug jedenfalls, auf den er wartet, wird die Erlösung nicht bringen. Der führt nur in den nächsten Wartesaal. Die Erlösung hat anderswer zu bieten. Und die Erkenntnis, dass das banale, ganz profane Warten ein Quäntchen von der Dimension des Transzendenten hat. Einen an die Unberechenbarkeit der Zukunft gemahnt. Mitten in der kühlen Kalkülwelt, während Gottes Mittelsmann hienieden die Zeit zwischen zwei Zügen mit schnellen Zügen auf seinem Display totschlägt, sich ins Nichts im Sinn Nirvana spielt. Ich kriege keinen seiner flinken Blicke zu fassen. Keine Ahnung, welche Augenfarbe der Mann hat.
Dann warte ich hier einfach. 35 Minuten.
Lesen, miteinander quatschen, was uns gerade einfällt.
Warten, nichts.
Ab 1979 ging es dem Wartesaal so richtig ans Fell. Als der Stundentakt der Intercity-Züge eingeführt wurde. Immer zur vollen Stunde auf den Fernverkehrsbahnhöfen. Anschluss direkt am Gleis gegenüber. Warten sollte so gut wie nicht mehr stattfinden. Sollte. 20 Jahre und etliche Zugverspätungen später hatte man ein Einsehen und räumte dem Warten im Bahnhof wieder ein Plätzchen ein.
Um, wie es hieß, die Aufenthaltsqualität im Bahnhof aufzuwerten und die Kundenbindung zu erhöhen, wurden ab 1997
merkwürdigerweise zeitgleich mit der Realisierung des integralen Taktfahrplans, der nun alle Zugsysteme der Deutschen Bahn aufeinander abstimmt, das Warten also noch weiter aus dem Verkehr zu ziehen versucht.
Wurden ab 1997 an den ICE-Knotenbahnhöfen die DB-Lounges eingeführt. Wartebereiche ausschließlich für Vielfahrer und Erste-Klasse-Reisende.
Nach Jahrzehnten klassenlosen Wartens nun wieder die Klassengesellschaft des Wartens.
Elegante Sitzlandschaften, Servicestationen, funktionelle Laptop-Arbeitsplätze für die moderne Bürokommunikation, kostenloses Getränkeangebot. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Sie werden hier erwartet, vielen Dank.
To lounge, herumlungern, sich räkeln, faulenzen.
Nicht selten geht's hier entschieden lauter zu als im Warteraum zweiter Klasse, der, sofern es ihn noch gibt, seine Tristesse schweigend aussitzt. In den Upper-Class-Lounges hingegen plappern ständig Notebook-Tastaturen, redet jemand besessen auf sein Handy ein und wickelt sein Global Business ab. Trippeln verlängerte Fingernägel wie Taubenfüßchen über Smartphone-Display. Schnattert der Fernseher in der Ecke das Neueste vom Neuesten in die Welt.
Inzwischen gibt es bundesweit 15 Wartelounges. 2011 von 4, 2015 bereits von 5 Millionen Reisenden besucht. Laut einer Untersuchung der Bahn zu 80% Geschäftsreisende und zu 75% Männer. Derzeit werden die Lounges sukzessive umgebaut und eine Dreiteilung in Bistro, Ruhe- und Arbeitsbereich vorgenommen.
Graues Gesicht über großblumigem Hawaii-Hemd. Die dicken Finger winden eine Büroklammer unglaublich langsam, unglaublich gleichmäßig zu einer kunstvollen Spiralfeder, um diese dann in eine ellenlange Reihe zig weiterer Büroklammerlocken zu stellen. Absolut gleichförmig, immer exakt derselbe Krümmungsgrad. Nach einer Ewigkeit wirft der Hawaii-Freund seinen auf die Brust gefallenen Zopf nach hinten und löst die Spiralfedern wieder auf, biegt sie zurück zu Büroklammern, die es mit jeder Beamtesjungfräulichen aufnehmen könnten.
Jetzt, wo, jedenfalls fahrplanmäßig, keiner mehr warten muss, wo man überhaupt nicht mehr zum Warten kommt, jetzt besinnen sich die Bahnhofsinnenarchitekten darauf, die Warteeinrichtungen durchzustylen. Die Deutsche Bundesbahn sah über Jahrzehnte tatenlos zu, wie die altgestandenen Räumlichkeiten und Möbel des Wartens verfielen und die Fahrgäste nasebohrend auf zugigen Bahnsteigkanten oder unter rumpelnden Gleisgewölben standen. Statt der Wartesäle sind während der letzten Jahre für Normalsterbliche Wartezonen entstanden, wo das Warten von Glaswänden umfasst, jetzt perfekt Design stattfindet.
Moderne Wartearrangements und Ensembles. Raster 22 Maß- und Schnittstellensystem für Wartehallen. Mobiliarsortimente, Sitzbank Remisio, Sitz Sedio, Sitzfläche Sinaplico, Sitzschalen Zeno.
An den kleinen Provinzbahnhöfen dagegen?
Da beobachten wir schon, dass die Bahnhöfe sehr unter der funktionalen Perspektive betrachtet werden für den Moment, wo alles funktioniert und der Moment, wo man mal warten muss, nicht mitbedacht ist. Also die Möglichkeiten, sich unterzustellen, wenn es regnet, die Möglichkeiten, irgendwie ins Warme zu kommen, die sind halt in den letzten Jahren massiv reduziert worden.
Aufstehen, kurz die Beine vertreten, einen Blick werfen durchs Fenster des Wartesaals, runter in den Innenhof des Bahnhofs. Kaufhausgetümmel. Der Wartende soll nicht mehr warten, sondern sich die Zeit vertreiben. Vertreiben? Wohin treiben? Muss die Zeit vertrieben in die Flucht geschlagen werden wie ein erbitterter Feind? Oder ist es mir gestattet, zuzusehen, wie die Zeit verstreicht, wie die Zeiger ihre ewigen Kreise ziehen? Die Nomaden in der Mongolei machen allenfalls den Tag, nie aber die Stunde aus, wann man sich trifft. In Grönland wird das Warten aufs Schiff, das sich gerade unendlich langsam durchs Packeis frisst, mit großer Gelassenheit zur Kenntnis genommen, nicht der Rede wert. Je näher dran an der Natur, desto unaufgeregter ist das Warten in den Alltag eingeflochten. Man könnte neidisch werden.
Ab Mitte der 1990er Jahre kam in Deutschlands Bahnhöfen eine weitere Strategie zur Geltung. Die Bespielung mit Shopping-Malls. Wofür viele mehr oder minder obsolet gewordene Räumlichkeiten in den Eingeweiden der großen Bahnhöfe geopfert wurden. Etwa die Gepäckabfertigung, die alten Aki-Bahnhofskinos oder eben die Wartesäle.
Diese Verknüpfung von öffentlichem Verkehr und Einkaufsmöglichkeiten am Bahnhof führen dazu, dass das Warten eben nicht mehr darin besteht, auf einer Bank zu sitzen und Zeitung zu lesen, sondern zu shoppen. Was natürlich lukrativer ist, in dem Moment, wo ich die gleiche Fläche für eine Pizzabude vermieten kann, habe ich Einnahmen.
Der klassische Wartesaal ist eine profitfreie Zone gewesen. Mit purem Warten war und ist kein Geld zu verdienen.
Beispiel Berlin-Ostbahnhof.
Zwischen der Glitterwelt aus Kommerzgalerien, Leuchtreklamen und Sonderverkaufsaktionen hat man große Mühe, den Durchgang zu den Gleisen zu finden. Der duckt sich in einer abgelegenen Ecke, schmalbrüstig zwischen die aufgeplusterten Geschäfte. Dunkel, düster, eng. Das Bahnfahren ist zur Nebensache geworden, führt ein Schattendasein. Der Nurfahrgast wird zur grauen Maus, die durch die Mall huscht.
München, Hannover, Mannheim, Leipzig.
In der riesigen Bauchhöhle der Bahnhöfe rollt der Rubel.
Vom Darjeeling bis zum Diamantkollier, von der Zahnbürste bis zur Zuckerstange, vom topfitten Turnschuh bis zur Schlaftablette.
Alles, was das Herz begehrt, ist hier zu erstehen.
Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen wirklich knallhart kalkulieren. Empfangsgebäude, die müssen sich aus der Vermarktung einfach finanzieren.
Iris Ludwig, DB Station und Service AG.
Die Muße, das ist richtig, das braucht man. Aber wir als Wirtschaftsunternehmen können uns das nicht leisten. Und einfach wirklich bitte ich um Verständnis. Das Ziel ist einfach, dass die Züge fahren.
Die Verschränkung von Verkehr und Verzehr und Verkauf.
Den Blick heben, durch die Glasfassade des Warteraums, die Gleise, die Bahnsteige. Irgendein wildfremder Zug fährt ein. Für einen Moment die Augen schließen. Einen unsichtbaren Fluchtpunkt fokussieren. Nur einen Moment. Einfach diese Vorstellung genießen. Ich mache alles anders. Renne runter, nehme 2-3 Stufen mit einem Schritt, lauf rüber, Gleis X, keine Ahnung. Spring mit einem langen Satz in den Zug. Hinter mir schnacken die Türen zu. Budapest, London, Istanbul, irgendwohin. Egal, bloß dem Warten entkommen. Raus da aus der leeren Zeit. Dem Zeitloch entfliehen. Den Tag, das Ziel, den Ausgangspunkt. Alles über den Haufen schmeißen. Traumhafter. Das ist doch... Tatsächlich am anderen Ende des Waggons die mit den knallorangefarbenen Haaren. Plötzlich, ungefragt, stellen sich die Pupillen wieder scharf. Nichts da, im Zug. Ich sitze immer noch im Wartesaal, regungslos.
In den labyrinthischen Gewölben des Kölner Hauptbahnhofs etwa, wo früher das Gepäck verfrachtet und aufbewahrt wurde, in den einst so finsteren Hallen schallt jetzt die Kunde von König Kunde. Zwischen bloßgelegten Stahlträgern widmet man sich dem Rundum-Merchandising in präzise austariertem Branchenmix.
Erlebnis- und Einkaufswelt mit Gleisanschluss, täglich von 5 bis 23 Uhr. Jahresumsatz ca. 70 Millionen Euro.
Man trinkt im Stehen einen pechschwarzen Espresso aus Tassen, die kaum größer sind als die Nieten, mit denen nebenan die massigen Stahlträger zusammengehalten werden. Lässt sich zwischen zwei ICEs a tempo Kontaktlinsen verpassen. Es steht eine Uhr für 800 Euro und für die Herzallerliebste ein glitzerndes Kleinod zum Preise von 1.950 Euro. Man lässt sich zur Pediküre nieder oder kehrt auf ein bayerisches Maß ein, schlürft russischen Schaumwein, wirft ein britisches Windelpaket in den Einkaufswagen. Während oben drüber Dolomitenexpress, Euronight, Jan Kipura nach Moskau und Thalys nach Paris sich mit der Oberbergischen Bahn ein Stelldich eingeben.
Jetzt geht es wieder steil bergauf.
Der Bahnhofsflaneur hat ausflaniert. Der Wartebankdrücker steht in der Warteschlange vor der Kasse.
Wartezeit wird Nutzzeit.
Warten muss ich rechnen.
Der Traum vom Paradiesvogel verflogen. Verliere meinen Blick wieder im Einkaufsgewimmel unten im Lichthof. Hey, muss ja ein ganz großer Stratege gewesen sein, der auf die Idee gekommen ist, aus dem Bahnhof ein Kaufhaus zu machen. Jetzt, wo die Bahn die Fahrpläne optimiert hat und das Warten minimiert, wo aus den Strecken ein Netz geworden ist mit Knotenpunkten zum Fix-Fix umsteigen. Ausgerechnet da versuchen sie, das verbliebene Kurzzeitwarten zum Shopping-Event zu machen. Alles andere als pfiffig, wenn der Umsteiger nur so kurz verweilt. Wäre doch fürs Klingeln der Kasse nicht schlecht, wenn er ein bisschen länger. Aha! Verdammt, deshalb. Deshalb fährt die Bahn ihren Fuhrpark und ihr Gleisnetz so auf Grund, dass sie sich wieder und immer noch und wieder brav verspätet und der Fahrgast wieder Wartegast wird. Kunde, der Zeit zum Geld ausgeben hat. Echter Geniestreich.
Donaukurier von dort. Melde den Ankunft zur Zeit eine Verspätung von etwa 50 Minuten voraus.
Wartest du auf den Bus, dann mach dir eine Zigarette an. Kaum glimmt sie auf, schon ist der Bus da. Und du hast eine Zigarette weniger geraucht.
Eine flächendeckende Verbesserung der Wartesituation bleibt Anliegen vom Fahrgastverband, aber das ist viel Geld, was investiert werden muss in etwas, was man ja eigentlich gar nicht haben möchte, nämlich das Warten.
Ein Zug der Zeit, wo Kommunikation mit Lichtgeschwindigkeit stattfindet, in Echtzeit um die halbe Welt, da wirkt es unsäglich anachronistisch, 12 Minuten auf den Zug zur Liebsten warten zu müssen.
Weil man das Gefühl hat, in jedem Moment irgendwie alles abrufen zu können, jede Information, jeden Sachverhalt aus dem Netz heranzuziehen. Und da passt es natürlich nicht zu, eigentlich eine Situation zu erleben, wo der Zug einfach nicht kommt zu der versprochenen Minute.
Und die Verkehrsunternehmen landauf, landab beeilen sich, wenigstens die Information pünktlich zu liefern, wie lange es noch dauert. Brav wird die Restwartezeit an den Anschlagtafeln der Bus- und Bahnhaltestellen Zeile für Zeile runtergerechnet. Abgezählt.
Warten gegen den Timecode.
Warten in Zeithäppchen unterteilt ist zu verkraften, weil zu berechnen. Ein Ende ist absehbar. Informiert werden hilft wahre Wunder.
Allein das Gefühl, dass man wahrgenommen ist, das erleichtert einem das Warten sehr. Das Allerwichtigste ist dem Fahrgast überhaupt zu signalisieren, dass man ihn im Blick hat, wenn er da auf einem Bahnsteig im tiefsten Schwarzwald stehen gelassen wurde.
Seit wann eigentlich sitze ich hier? Stunden, Stunden. Ich starre die Wanduhr an. Meine Erinnerung soll bitteschön bei irgendeiner Uhrzeit hängen bleiben. Aber die Striche sehen alle verflucht gleich aus.
Der Zug fährt ab.
Auch wenn die Bahn versucht, die Wartezeit zu verkürzen, wo es nur geht, beziehungsweise umzumünzen, auch wenn die asketische Disziplin des Wartens aus der Mode gekommen ist, die physische, die analoge Mobilität bleibt an die Zeit und den Zeitverbrauch gekoppelt. Und damit ans Warten.
Das Warten wird heutzutage von vielen durch den Stöpsel im Ohr abgearbeitet.
Für die Bahnhöfe vielleicht eine Chance, auf genau diesen Zug zu springen. Künstlern und Straßenmusikern die heiligen Hallen als Betätigungsfeld anzubieten. Um dem Warten die Kreativität zurückzugeben, die ihm recht eigentlich zu eigen ist. Eine Einladung für Ideen und Fantasien, die sich aus der Zeit erheben.
Dann ist Warten plötzlich ein Geschenk, dass man was erlebt, was sonst einem so nie begegnet wäre.
Gleis 9. Ich weiß, Gleis 9. Ich müsste mich nur aufmachen, durch die Passage durch, am Kioskheil vorbeikommen, keine Rolle Drops und keine Krakauer mit Senf. Okay, was aber womöglich, was, wenn ich womöglich dann doch leicht vom Weg abkommen würde? Nach links, wo die Lichter sind. Das Gewimmel aus Büroklammerhengsten, Liebespaaren mit Koffertürmen, zerfledderten Plastiktüten, die fliegenden, fliehenden Vorstellungen, ihr leuchtend orange-rotes Haar im Visier. Was für ein Gleis war das noch?
Gleis 4 mit Einsteigen. Türen schließen selbsttätig. Der Zug fährt ab.
Langeweile, eine Kulturgeschichte des Wartesaals von Ulrich Land.